Sollten alle Menschen programmieren lernen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Aber Sie haben ja sollten gesagt. Ich meine, Sie sollten programmieren lernen, aber nicht unbedingt in der Tiefe, sondern Sie sollten das lernen, weil man darüber sehr gut versteht, wie Algorithmen funktionieren und die umgeben uns überall.
Also ein bisschen mehr Verständnis, aber jetzt gar nicht beherrschen lernen.
Naja, wir werden jetzt nicht flächendeckend alle eine Programmiersprache lernen müssen, aber über das einfache Umgehen mit einer Programmiersprache, und das kann ja auch gerne in einem grafischen Modus sein, lernt man, wie Algorithmen aufgebaut sind. Und das ist heutzutage im Zeitalter von künstlicher Intelligenz extrem wichtig, denn wir brauchen ja mehr analytische Fähigkeiten, um zu verstehen, was die Computer und was auch Technologie mit uns macht oder was wir damit machen wollen.
Wie würdest du denn sagen, ist der digitale Status quo in Deutschland? Und vielleicht auch gleich verbunden mit der Frage, was würdest du dir da wünschen?
Naja, es gibt tausende Studien, die sagen, dass wir hinten sind und wir sind auch hinten. Was mich aber am meisten stört, ist, dass wir tatsächlich kein gutes Zugehen auf Technologie haben, sondern das typisch Deutsche beim Umgehen mit Technologie ist, Bedenken aufzubauen. Die Bedenken sind ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das letzte Bedenken, was ich gestern gehört habe, nachdem ich ein tolles Projekt für eine Schule generiert hatte, ja, aber der Speicher von meinem Handy ist zu klein. Und dann kann ich nur sagen, okay, dann bin ich eigentlich an der Stelle auch raus, weil was soll ich noch sagen? Also wir haben zu viele Bedenkenträger. Wir gehen nicht positiv an Technologie ran. Positiv heißt aber nicht, alles gut zu finden, sondern positiv heißt, mit einer Ergebnisorientierung und einer guten Grundstimmung ranzugehen, zu schauen, was macht Technologie mit mir, um dann auch zu sagen, das möchte ich nicht oder das möchten wir nicht. Das ist vollkommen in Ordnung, aber wir sind Bedenkenträger, stellen die überall auf, ja auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, und das ist nicht gut.
Ja, das gefällt mir gut, die Einordnung. Ja, das deckt sich ziemlich mit meiner Beobachtung. Ich habe auf der Webseite von Code Your Life einen schönen Satz gefunden. Da stand digitale Chancen für alle. Was versteckt sich dahinter oder was bedeutet das für dich und warum ist es so wichtig?
Naja, mit Code Your Life haben wir ja zusammen mit Microsoft ein Angebot aufgebaut, wo alle Kinder programmieren lernen können. Und alle heißt eben wirklich alle. Das heißt auch Kinder, die besondere Fähigkeiten haben, aber auch Kinder, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas anders ticken, als wir uns das so als normal vorstellen. Die sind übrigens auch normal, die ticken nur ein bisschen anders. Die haben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine besondere Begabung oder eben auch eine Einschränkung. Und alle heißt alle. Das heißt, wir haben uns bemüht, ein Angebot zu generieren, wo Inklusion von Anfang an wirklich enthalten ist. Und das bringen wir an die Schulen und haben sehr, sehr, sehr großen Erfolg damit.
Wer sind denn die Stakeholder hinter der Initiative? Du hast jetzt gerade schon Microsoft genannt. Du bist vom 21CCC, richtig?
Naja, wir wollen es ein wenig einfach machen. In der Tat ist es eine Initiative, die Microsoft Deutschland zusammen mit dem Förderverein für Jugend- und Sozialarbeit, wo Hollywood ein Teil davon ist und das 21CCC auch gegründet hat. Wir haben aber eine auch wundervolle Unterstützung bekommen von der Aktion Mensch, was das inklusive Thema betrifft. Und wir haben aber auch viel Unterstützung aus der Politik, aber auch aus allen möglichen Unternehmungen, aus Verbänden. Also wir haben viele helfende Hände, aber im Kern sind es die drei: Hollywood, Microsoft und Aktion Mensch.
Ist vielleicht auch jetzt schon halb erklärt die Frage, aber welche Rollen spielen denn Unternehmen in dem Ganzen? Welche Rolle die Politik, welche Rolle die Schulen in dieser, nennen wir es mal, digitale Befähigung?
Ja, also ganz wichtig ist, dass Microsoft keine Produkte dort einbringt, sondern Microsoft macht das im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements und sagt, wir haben alle was davon, wenn junge Menschen besser mit Technologie umgehen können. Das ist die Rolle von Microsoft und sie helfen uns, als Technologiekonzern selbst auch Technologie gut zu verstehen und sie auch zur Verfügung zu haben. Die Rolle von Aktion Mensch ist klar, sie sind Expertinnen in dem Bereich von Inklusion. Und jetzt kommen die Schulen ins Spiel. Warum gehen wir denn überhaupt an Schulen? Weil wir glauben, dass wir das, was wir mit alle meinen, nur an Schule erreichen können, denn dort sind wirklich alle Kinder. Wir haben nie die Idee gehabt, ein außerschulisches Angebot vielleicht auch noch kostenpflichtig aufzubauen, weil dort landen wir immer bei den falschen Kindern, nämlich die eh schon Chancen haben, die dann noch neue Chancen bekommen, sondern wir wollen mit den Schulen zusammen als Partner alle Kinder erreichen. Die Politik brauchen wir, weil es nicht ganz einfach ist, Technologiethemen unterzubringen. Es gibt ja kein Fach Informatik für die Grundschule zum Beispiel und es gibt in vielen Bundesländern auch kein Pflichtfach Informatik. Das finde ich selber auch nicht so schlimm, weil ich glaube, dass wir das auch auf andere Art und Weise schaffen können, dass Thema Programmieren, Code in Schule zu bringen. Aber wir brauchen dafür auch die politischen Stakeholder, und zwar auf Bundesebene, aber ganz genauso ganz konkret auf der kommunalen Ebene, die sagen, das ist doch etwas, was uns voranbringt und wir brauchen noch jemanden, wir brauchen die Eltern. Und die sind nicht zu vernachlässigen, weil sie wollen ja, und da stelle ich zumindest mal allen Eltern, das Beste für ihre Kinder. Und dazu gehört auch ein kompetenter, souveräner Umgang mit Technologie.
Du hast jetzt gerade angedeutet, dass es auch Alternativen zum Informatikunterricht zum Beispiel gibt. Und so in meiner Vorstellung ist der Informatikunterricht so das einzige Mittel, das es vielleicht schon gibt oder das vielleicht auch die beide Seiten, die da beteiligt sind, irgendwie verstehen. Aber wie kann denn so eine Alternative aussehen?
Also ich möchte mich gar nicht in diese Diskussion Pflichtfächer und Informatikunterricht einbringen, weil wenn wir für jedes wichtige gesellschaftliche Thema, was wir haben, ein neues Pflichtfach brauchen, dann werden wir bald die Schüler 24 Stunden in der Schule haben müssen. Ich glaube, das ist eine aus der Industrialisierung geborene Idee, Schule in Fächer einzuteilen. Ein moderner Zugang wäre eigentlich zu sagen, hey, wir lösen schrittweise Fächer auch bestehende Fächer und wir machen Unterricht, der auf die Kompetenzen ausgerichtet ist. Und eine wichtige Kompetenz ist Kreativität, eine weitere wichtige Kompetenz ist Kommunikationsfähigkeit und eines analytische Fähigkeiten. Und all das kann man wunderbar beim Programmieren lernen. Und deshalb hat für mich Programmieren im Lernen der Zukunft einen ganz festen Platz, weil ich dort bestimmte Zukunftskompetenzen gut aufbauen kann. Ich weiß, dass das für Schule nicht einfach ist und das wird auch nicht in den nächsten 2 Monaten passieren. Aber viele Schulen machen sich auf den Weg, zum Beispiel einen Tag die Woche oder ein Element im Stundenplan aufzubrechen und zu sagen, hier arbeiten wir eher an Projekten, an Vorhaben, bauen Prototypen, handeln mit Technologie oder auch in anderen Gebieten wie Klimawandel und Co. Und da, glaube ich, haben wir eine große Chance und deshalb glaube ich, ich würde mich freuen, wenn überall flächendeckend Informatik in der Schule wäre. Ich glaube es nicht, weil wir viele andere Bedarfe auch haben. Und deshalb ist der eben skizzierte Weg, nämlich über die Kompetenzorientierung und Auflösung von Fächern, glaube ich, einer, der zielführender ist.
Aber das ist eine wunderschöne Aussicht. Hat da vielleicht sich jetzt in den letzten Monaten mit Corona, das hat ja so ein bisschen den Druck auf das Thema Digitalisierung erhöht und auch auf die Schulen erhöht, hat sich da was bewegt oder haben die eher noch gesagt, oh, wir sind jetzt so viel mit anderen Dingen beschäftigt, wir haben jetzt nicht Zeit, uns auch noch über Programmieren und digitale Kompetenz Gedanken zu machen?
Also gesamtgesellschaftlich hat die Corona-Zeit einen Zeitraum von 5 Jahren geschrumpft auf 12 Monate, was den Druck betrifft, mit Technologie umgehen zu können. Also der Druck ist wahnsinnig gestiegen und es haben, glaube ich, alle begriffen, dass dieses Land unbedingt im Bereich der Digitalisierung zukunftsorientierter werden muss. Und das trifft auch auf Schule zu. Die Frage ist nur, sind wir jetzt schnell genug, um diesen Bedarf, der ja auch entstanden ist und vielleicht auch den einen oder anderen Traum, ihn auch tatsächlich umzusetzen? Oder sind die Bewahrungskräfte zurückzufallen, sozusagen zum Glück sitzen wir wieder im Klassenzimmer, was übrigens wirklich toll ist, mit Menschen in einem Raum zu lernen, sind die so stark, dass dabei das Digitale verloren geht? Und deshalb freue ich mich, dass wir ein paar auch weiteren Initiativen arbeiten. Nächste Woche starten wir in Hessen einen großartigen Versuch, wo wir an alle oder viele Grundschulen in Hessen fahren und dort eine Woche lang Digitalisierung voranbringen, ganz konkret vor Ort. Also wenn sowas passiert, dann wird das Momentum genutzt. Ich spüre aber auch die Kraft bei den Lehrerinnen, die sagen, endlich sind wir wieder im Klassenzimmer. Und da müssen wir drauf reagieren. Denn das Whiteboard und das WLAN allein rettet es nicht, sondern wir müssen viele, viele Anregungen geben. Und das machen wir. Und das machen wir auch mit Microsoft zusammen in einer großen Konferenz im November. Also das sind so Elemente, wo man diesen Bedarf immer wieder mitnimmt.
Wie sieht denn da an der Stelle euer Werkzeugkoffer aus? Wenn ihr da hinfahrt, auf der Webseite habt ihr die Turtle Coding Box beschrieben, wo ich mich auch schon ganz neugierig bei so einem Kurs angemeldet habe. Was habt ihr denn da für Mittel? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht es an der Schule aus?
Also was wir wollen, ist, dass wir versuchen, in der Breite, zum Beispiel jetzt gehen wir mal zu den Grundschulen, sie zu erreichen. Das Programmieren mit der Turtle Coding Box kann dort nur ein Element sein. weil wir wahrscheinlich Lehrerinnen und Lehrer erreichen, die auch eine gewisse Mathematikorientierung, weil der Erfinder der Schildkrötenprogrammiersprache Logo, Selma Papert, hat ja immer gesagt, das ist Schildkrötenmathematik. Ne? Also das kann nicht reichen. Was wir mehr machen wollen, ist, wir nehmen einen Roboterbaukasten zum Beispiel mit von Robo Wunderkind, ein ganz tolles Unternehmen aus Österreich, aus Wien, ein Start-up, wo man quasi so mit Roboter-Cuben etwas zusammenbauen kann, weil das ist eine Idee, wie wir ja auch als Menschen lernen müssen, mit Technologie umzugehen. Und dort haben wir eben nicht eine Programmiersprache im Zentrum. Wir haben als nächstes die Idee, ganz allgemeine Themen des Sachkundeunterrichts aufzunehmen und das in Form von Legefilmen mit einem iPad einfach draufzuhalten, also quasi ganz normale Alltagsthemen aufzuarbeiten, ins Digitale zu bringen. Und wenn man jetzt an den Deutschunterricht denkt, dann wollen wir auch Geschichten erzählen. Kinder sind ja großartige Geschichtenerzähler, wie man auf Instagram sehen kann. Die machen wunderbare Storys. Und das in Sprache zu übertragen, daraus vielleicht ein digitales Buch zu machen, ruhig auch sehr niedrigschwellig, das sind Angebote. Und ja, wir trauen uns auch, das Thema KI mitzunehmen, weil wir glauben, dass man das auch mit Dritt- und Viertklässlern machen kann, allerdings auf einer sehr niedrigen Ebene. Aber wenn Kinder verstehen, wie ein Computer sieht, also wie er das eigentlich schafft, Gesichter zu erkennen und dass er eben nicht jeden Pixel auswertet, weil das dauert viel zu lange, dann ist das sehr viel wert, weil sie dann verstehen, dass wenige Merkmale entscheidend sind für eine künstliche Intelligenz und dass man da eben auch aufpassen muss, dass man so eine Maschine nicht falsch trainiert.
Ja, und Sie kommen heim und haben Ihren Eltern wahrscheinlich ganz schön was an Wissen voraus, an der Stelle, würde ich mal behaupten.
Ich weiß nicht, ob Sie wirklich Wissen voraus haben, aber was Sie ihnen voraus haben, ist das Zutrauen, dass Sie mit diesem neuen Handlungsbaustein und auch mit dem neuen Wissen die Welt verändern können. Das zeichnet Kinder und Jugendliche aus. Und deshalb empfehle ich Eltern, nehmt das doch positiv auf. Setzt euch mal daneben, lasst die mal erzählen. Die werden euch nicht erklären können, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Sie sind ja keine Lehrer, Kinder. Das finde ich ist nicht der Fall. Aber sie können vielleicht diese Faszination und diesen Antrieb, ich kann die Welt verändern, den können sie übertragen. Und das ist gut für uns alle. Deshalb halte ich Kinder für super Multiplikatoren, nicht als Lehrpersonen, sondern als jemand, die unbefangen mit Technologie so das Gefühl haben, hey, ich umarme die ganze Welt, ich kann das machen. Und das müssen wir stärken, weil wir brauchen Menschen, die empathisch, aber auch motiviert in offene Probleme reinlaufen und auch mal auf die Klappe fallen, wenn ich das so sagen darf. Und dann wieder aufstehen, ja, und sich das abwischen und sagen, hey, okay, war jetzt nicht der richtige Weg. Lass uns nochmal machen.
Also ich kann nicht von mir selber sagen, ich hätte das geliebt als Kind. Also ich hätte sowas mit offenen Armen angenommen. Aber in meinem Umfeld und in meiner Zeit auch, ich meine, das war jetzt nicht, ich will da keinen Vorwurf an irgendwen machen, aber es war auch in meiner Zeit so, dass man da bei Technik immer eher so, verbringe nicht so viel Zeit vom Computer, das ist doch nur Spielerei und das ist doch nichts Gescheites, ja, würde man bei uns vielleicht sagen. Habt ihr es da auch mit solchen Mustern und solchen Vorurteilen zu tun oder ist das jetzt eigentlich schon, ist das in der Generation eigentlich schon nicht mehr so?
Das größte Problem, auf das man stößt, ist die, sag ich mal, die Angst von Eltern, dass wenn man zu viel Medien konsumiert, dass das den Kindern schadet. Also die Nutzungszeit ist eigentlich unser größtes Problem, weil natürlich Kinder fasziniert sind von dieser digitalen Scheibe, nenne ich sie mal, die sie vor sich haben und da auch sehr gefesselt sind. Und das ist auch ein Problem. Nur wenn man dort mit Verboten und mit sehr strikten Zeiteinheiten arbeitet, dann macht man aus meiner Sicht einen Fehler, weil man sich eben nicht auf die Seite von den Kindern stellt und sagt, hey, wir müssen das hier aushandeln miteinander. Wir müssen nämlich miteinander herausbekommen, was wir mit diesen Medien eigentlich machen wollen, wie viel Zeit wir spenden wollen und was wir aber auch noch tun wollen. Und ich glaube, dass wenn Eltern schlau sind, sie eben nicht dieses Verbotsthema und du hast doch heute schon 5 Minuten, lesen darfst du noch, aber nicht spielen, wenn man das erst gar nicht versucht. Das ist auch ein falscher Weg. Gibt ja auch tolle Bücher darüber. Es gibt keine Nutzungszeitempfehlung, sondern es gibt Empfehlungen einem Kind, einen bunten Strauß anzubieten und zu schauen, was sie mit den Medien, was sie mit digitalen Medien machen. Und dann, glaube ich, wird man nicht ganz umhin kommen, auch manchmal zu sagen, jetzt ist mal Schluss. Na klar, aber dieses Aushandeln, Das kann man schon ziemlich gut machen, ja auch in anderen Bereichen. Und das empfehle ich immer zu sagen, lass uns das doch aushandeln, wie wollen wir das zukünftig machen.
Wie viel Aufklärungsarbeit in Richtung der Eltern ist da von euch nötig oder ist das dann nicht mehr Teil eurer Aufgabe?
Nein, das ist absolut untrennbar. Also das ist ganz klar, wenn wir mit Kindern arbeiten, kommen sofort Lehrpersonen und auch Eltern ins Spiel und die haben Fragestellungen, die haben ganz unterschiedliche Fragestellungen. Die wollen natürlich wissen, was macht ihr da Tolles? Das ist ja super. Kann ich mich einbringen? Da muss man manchmal Eltern bremsen, weil einbringen heißt eben nicht vormachen. Das erleben wir häufig, wenn Eltern an unserer Veranstaltung teilnehmen, dass Papi daneben sitzt, manchmal aber auch Mami und sozusagen, komm, lass mich mal ran. Und da müssen die lernen zu sagen, hey, das ist nicht das Gute, aber sie kommen auch mit Sorgen. Und Sorgen sind Nutzungszeit, habe ich schon gesagt. Sorgen sind falsche Inhalte und da muss man auch große Sorgen haben. Weil Kinder sind zum Beispiel verstört, wenn sie einen großen Haufen von Elefanten liegen sehen, wo die Stoßzähne rausgebrochen sind und überall Blut ist. Das ist kein guter Inhalt und ich will von anderen Inhalten gar nicht sprechen. Darüber haben sie Sorgen und sie haben natürlich Sorge, dass das Alter, also das Alter von Kindern, die mit Medien umgehen, geht stetig nach unten. Es gibt keine wirkliche Grenze, weil auch über Sprachnachrichten und Bilder kann man sehr viel kommunizieren. Und sie haben große Sorge, dass ihre Kinder in schlechte Hände geraten, in Mobbing hineingeraten. Jetzt kommt Deep Faces, die sind gerade lustig, ne? Unsere neue Band in Deutschland, die Vier. Ja. Aber wenn man sich die Vier nackt vorstellt, und das ist mit Deep Face ziemlich einfach, dann kann man sich nur so halbwegs vorstellen, was man heutzutage dort machen kann. Und das sind Ängste. Und da, finde ich, kann man auch Eltern den Rat geben, dann einfach abschalten. Ich sage Kindern, wenn ihr was Schlechtes seht auf dem Handy, halt die Hand drauf. Dafür wäre ich immer verhauen, das wäre ja total unpädagogisch. Ich sage, nee, du musst dir das nicht anschauen. Halt die Hand drauf, mach das Scheißding aus, geh zu einem Erwachsenen, sag, guck mal, was mir gerade passiert ist. Und das müssen Kinder auch lernen. Sie müssen auch lernen, Nein zu sagen. Einfach Nein, das mache ich nicht. Also es ist nicht so einfach zu sagen, ja, alles ist gut. Nein, diese Medienwelt hat viele Gefährdungen. Die Eltern kommen auf uns zu und wir versuchen ihnen zu helfen. Einerseits sozusagen die Arme aufzumachen und die Chancen zu sehen. Und auf der anderen Seite bei den Risiken auch sehr, sehr klar Nein zu sagen und auch nicht zu zögern, wenn sie einen Mobbingfall sehen, geschickt damit umzugehen. Nicht gleich die Polizei zu holen, kommt nicht auf die Schwere an, sondern aber auch ins Gespräch zu gehen, es nicht zu dulden. Mhm. Das ist nicht zu dulden.
Ja, es ist natürlich für Eltern auch echt eine Herausforderung. Ne? Wir haben jetzt den Menschen jahrelang erzählt, wie gefährlich das Internet ist, Online-Banking, Spam, was da alles passieren kann. Und gerade die da nicht so nah dran sind, haben da den natürlichen Instinkt, die Kinder davor zu schützen, ja, vor dieser diffusen Gefahr aus dem Netz und aus dem Computer. Also ich habe da schon auch viel Verständnis, aber wahrscheinlich, ja, haben wir es in den letzten Jahrzehnten damit ein bisschen übertrieben, den Leuten Angst zu machen, weil ich habe schon auch gemerkt, im Umfeld sind ja nicht nur Kinder, sondern auch ältere Menschen, die irgendwie in die Technik gerade erst so ein bisschen vielleicht auch reinwachsen, dass man denen fast schon zu viel Angst gemacht hat an der einen oder anderen Stelle.
Also natürlich ist Angst auch ein Thema und ich will auch sagen, früher hatten wir auch Angst, mit der Eisenbahn zu fahren, aber das Adaptionsvermögen der Menschen, sich dann doch mit diesem neuen Fortbewegungsmittel zu arrangieren, war ganz gut. Also das hat eine Weile gedauert, 4-5 Jahre, und dann waren die Schilder weg, fahre nicht mit der Eisenbahn, weil dein Gehirn schafft das nicht. Bei der exponentiellen Entwicklung von Technologie funktioniert der Trick nicht, zu sagen, naja, wir müssen nur ein bisschen warten und wir gewöhnen uns dran. Wir gewöhnen uns eben nicht dran. Und es gibt nur einen Weg, aus diesem Problem rauszukommen, dass das Adaptionsvermögen von Menschen und Technologie nicht gut zusammenpasst. Und der Weg ist Bildung. Das ist der einzige Weg, sein eigenes Adaptionsvermögen insofern zu schulen, dass ich über Bildung mehr verstehe. Dass ich verstehe, wie etwas funktioniert, hinter die Kulissen schauen kann und mir ein Wertesystem aufbaue, was da dazugehört. Und das haben wir tatsächlich verpasst. Dazu gibt es auch diese bekannte Teller-Kurve. Das kann man leicht herausfinden in einer Suchmaschine von Astro Teller, der Chefentwickler bei Google für die verrückten Sachen. Und der hat das genau beschrieben, dass das auseinandergeht, also Adaptionsvermögen von uns und Technologieentwicklung, und dass Bildung der Schlüssel ist. Und das müssen wir endlich machen. Und dass wir auch in anderen Bereichen unser Adaptionsvermögen nicht gut ist, das hat die Pandemie gezeigt. Weil genau das ist uns dort auch passiert. Wir kennen nämlich keine. Wir kennen so etwas nicht. Und wir sind nicht gut gewesen, damit umzugehen. Und deshalb haben wir jetzt so ganz verschiedene Strömungen. Und das ist genau das Gleiche bei Technologie, nur dass das mit dieser blöden Sache eben ein bisschen mehr reingehauen hat und uns auch ganz schön durcheinander gewirbelt hat. Klar.
Ich würde ganz gern noch kurz ein bisschen über die Voraussetzungen sprechen, die man vielleicht haben muss oder vielleicht nicht haben muss oder haben kann, wenn es ums Thema Programmieren geht. In deiner Erfahrung, ist da irgendein Muster? Sind die einen Kinder näher dran an diesem Thema, besser geeignet, sich da irgendwie reinzuarbeiten? Oder ich will jetzt gar nicht auf dieses platte Jungen und Mädchen und Geschlechter hinaus, aber ich habe jetzt neulich eine Studie gelesen, dass eigentlich gar nicht mathematische Fähigkeiten gefragt sind beim Lernen von Programmiersprachen, sondern sprachliche Fähigkeiten. Und da würde mich jetzt deine Meinung dazu interessieren.
Also ich sag mal zwei Antworten. In unseren Kursen, wenn wir in der dritten oder vierten Klasse anfangen mit der Turtle, ne, da sind die Mädchen die Starken. Warum? Weil die Mädchen haben irgendwie schon so mitbekommen, ja, mit den Computern, da musst du sehr vorsichtig sein und sehr konzentriert arbeiten. Wo die das her haben, weiß ich nicht. Aber sie sind in der Tat die Konzentrierteren und die sich sehr gut einarbeiten. Die Jungs, die ja über Computerspiele meist etwas mehr, wobei Mädchen ja auch spielen, ne, meist schon ein bisschen weiter sind, dann machst du mal die große Klappe, breite Brust, kann ich alles und stehen sich viel mehr im Weg. Das dauert in unseren Kursen ungefähr ein Vierteljahr und dann gleichen sich Jungen und Mädchen an und dann haben wir ein ganz normales Leistungsspektrum. So, das ist das mit den jungen Mädchen. Das ist nämlich nicht so wie beschrieben. Sprachlich, natürlich. Wir sagen ja, Programmieren ist eine neue Sprache lernen. Und deshalb machen wir das auch so, dass wir die Programmiersprache nicht übersetzen ins Deutsche, sondern die Kinder programmieren bei uns von Anfang an mit englischen Codeworten. Hat jede Programmiersprache ist auf Englisch und es macht den Kindern wahnsinnig viel Spaß. Selbst Kindern, die im Lernen nicht so schnell sind, freuen sich, dass sie eine neue Sprache lernen. Und Kinder sind gut beim Sprachenlernen. Gucken wir mal auf WhatsApp. Ich weiß nicht, wie viele Icons ich auswendig kenne, was die bedeuten. Ich weiß aber, dass junge Leute die fast alle kennen und immer die richtigen nehmen und ich wahrscheinlich oft die falschen, weil ich irgendwie denke, sie sehen lustig aus, aber sie sind gar nicht die richtigen. Das heißt, die ganzen Emojis sind auch eine Sprache, mit denen kann man ja sogar Geschichten erzählen. Und deshalb hast du vollkommen recht, dass Programmieren lernen hat tatsächlich etwas mit Sprachentwicklung und Sprachenlernen zu tun. Und Sprache ist sowieso der Schlüssel für alles. Deshalb engagieren wir uns dort auch und sagen, hey, das Wichtigste ist, dass Kinder schon im Kindergarten gut die deutsche Sprache lernen, weil von dort an können sie auch dann ins Lernen viel besser starten, na klar.
Wenn ich jetzt sage, wow, Code Your Life und das, was ihr tut, das klingt wahnsinnig spannend. Was mache ich denn dann als Elternteil oder wo kann ich mich denn hinwenden?
Naja, im Kern ist die Initiative so, dass wir uns an Schulen erstmal richten. Und die Schulen können sich an uns wenden. Sie können eine solchen Turtle-Baukasten, nenne ich es mal, die Turtle-Box bestellen. Und dann bekommen sie die auch kostenfrei und können loslegen. Wir machen regelmäßig Fortbildungen online. Das funktioniert mittlerweile wunderbar. Da sind Lehrpersonen ganz prima in den letzten 12 Monaten mitgekommen. Und wir haben sehr, sehr, sehr schöne Online-Veranstaltungen, wo wir quasi Sessions machen und erklären, wie man anfangen kann, wie es passiert. Wir haben unheimlich viele Videos. Und in der Turtle-Box liegt ein Fachbuch, was ich mit meiner lieben Kollegin Jutta Schneider zusammen geschrieben habe, was mit unendlich viel digitalem Material aufgebauscht ist, wo man das selber lernen kann. Und das Buch ist auch ein schöner Einstieg für Menschen, die zu Hause mit ihren Kindern das machen wollen, also für Eltern. Schulen bekommen das kostenlos. Eltern können das einfach bestellen und kaufen. Das Turtle-Buch Jutta Schneider und Thomas Schnitt findet man schnell auch bei Amazon. Dann sind das mal eben die 20 Euro, mein Gott. Und dann kann man das auch zu Hause machen. Wie gesagt, Schulen bekommen unsere Unterstützung komplett kostenfrei.
Gibt es noch irgendeine Botschaft, die du noch loswerden wollen würdest?
Na klar, meine alles entscheidende Botschaft, die ich überall immer sage, sind zwei Dinge. Erstens, wenn es um Bildung geht, dann dream, don't fix. Es wird nicht funktionieren, wenn wir immer nur ein bisschen drin rumschnippeln. Wir müssen Träume haben und müssen einfach mal etwas auch wirklich verändern wollen. Also nicht nur im Klassenzimmer mal den Stuhl verkehrt rumstellen. Damit ist keinem viel geholfen, sondern wirklich mal an einer Stelle richtig was verändern. Nicht alles, aber eine Sache. Und das Zweite ist, Das hat was damit zu tun, dass ich ja jetzt schon eine ganze Weile lang mit einem Zukunftsforscher, einem Futurologen, mit Max Tinius zusammenarbeite. Und was wir so erarbeitet haben, ist, Zukunft beginnt immer genau jetzt. Also jetzt. Und was wir jetzt gemacht haben mit unserem Podcast, das soll ja helfen, Zukunft zu gestalten. Und das sollte man lernen und sich keine Bücher kaufen, wie sieht die Bildung in 30 Jahren aus. Das ist vollkommen egal, sondern das einfach in die Hand nehmen, Träume umsetzen und loslegen.
Das kann ich unterschreiben. Das ist ein fantastisches Bild. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, das war jetzt ein bisschen kürzer, als ich es gerne gemacht hätte. Und ich werde auch, wenn es okay ist, für dich nochmal zum Thema Inklusion auf dich zukommen. Gerne. Wo ich auch nochmal etwas ausführlicher gerne mit dir sprechen würde. Aber für heute,
sehr, sehr gerne.
Für heute soll mir das genügen. Vielen Dank. Sehr geehrte Podcast-Hörerin, sehr geehrter Podcast-Hörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend-Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs@branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded.